Ich bin und bleib der schwäbische Aggerkohl. Und das bin ich geworden, bin hier auf meiner Markung, die inmitten Stuttgarts liegt, und tu meinen Dienst nach den Kräften, die mir verliehen worden sind.
Eisler über Eisler. Kennen Sie Konrad Eisler? Die Stuttgarter werden jetzt sagen, ja klar, das ist doch unser Stiftskirchenpfarrer. Aber auch weit über Stuttgart hinaus ist Konrad Eisler bekannt als Redner und Evangelist, als Journalist mit einer Liebe zur treffenden und originellen Schreibe. Durch sprachlichen Witz und ausgeklügelte Formulierungen bringt Konrad Eisler die Botschaft der Bibel zum Leuchten. Die Verpackung dieser Botschaft hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Aufnahmebereitschaft seiner Zuhörer. Das weiß er. Wer nun glaubt, er sei ausschließlich ein fröhlicher, unterhaltsamer Plauderer, der irrt. Eisler ist eher ernst, nachdenklich, fast ein wenig introvertiert. Ich möchte Sie einladen, ihn etwas besser kennenzulernen. In Oberndorf am Oberlauf des Neckar kommt Konrad Eisler am 18. Dezember 1932 zur Welt.
Meine Eltern, die beide schon heimgegangen sind, waren und sind eigentlich die Vorbilder meines Lebens. Mein Vater war Jurist, das heißt, er war zuerst Rechtsanwalt und ist dann nach dem Kriege übergewechselt in den Staatsdienst und war Richter, Leiter des Amtsgerichtes in Oberndorf. Heute würde man Direktor sagen. Und ihm zur Seite gestellt, als Frau, als Mutter für ihre 6 Kinder, die Frau Lydia, geborene Busch, eine stille, zurückgezogene, ernste und überzeugte Christin, die mich sicher tief geprägt hat.
Aber auch den Charakter des Vaters hat er bewundert.
Als mein Vater damals überraschend mit 62 Jahren starb und damit auch aus dem Amt gerufen wurde, er wurde am Schreibtisch gefunden, da hatte die Lokalzeitung in Oberndorf einen Artikel über ihn verfasst mit der Überschrift »Anwalt der Entrechteten«. Das hat mich am meisten gefreut, wie man über einen Richter so schreiben kann.
Den christlichen Glauben des Vaters konnte Konrad an dessen Leben ablesen.
Bei der Mutter war es ähnlich. Die Mutter hat uns eigentlich ganz wenig angepredigt. Sie konnte auch kaum in der Öffentlichkeit groß beten. Ich sehe noch, wie sie ihre Bibel auf dem Nachttisch hatte. In stillen Stunden oder stillen Minuten, die ihr vergönnt waren, traf ich sie manchmal in einer Ecke, wo sie ihre Bibel aufgeschlagen hatte, wo sie stille Zeit gehalten. Eine Frau, die sicher Erziehung auch so verstand, dass man nicht von hinten schubst und schiebt und tritt, sondern einfach vorausgeht und darum betet und darauf hofft, dass Kinder nachgezogen werden. So verstehe ich auch Erziehung, und Gott hat es geschenkt, dass wir diese Spur eingeschlagen haben. Alle 6.
Konrad ist die Nummer 3. Er hat 2 ältere Brüder und 3 jüngere Schwestern. Während die älteren Brüder der Mutter halfen, so erzählt er, habe er sich öfter geschlitzt, um draußen herumzutollen. Später wird er ein leidenschaftlicher Leichtathlet und begeistert sich außerdem für Sportwaffen. Sein Berufswunsch, Sportwaffeningenieur will er werden. Ein älterer Freund hat ganz andere Pläne mit ihm.
Unvergesslich dieser Bezirksjugendwart Hans Buck, auch er ist vor wenigen Jahren heimgerufen worden. Er sagte, Konrad, du übernimmst die Jungschar. Damals 60 bis 80 junge Leute. Ich fühlte mich total überfordert und ich stand in einem Indianerhaufen von jungen Leuten. Aber bei dieser Arbeit und mit dieser Arbeit bin ich hineingewachsen, und als er dann hörte, dass ich Waffeningenieur werden wollte, sagte er, Ingenieure gibt's genug, Waffen gibt's zu viele, Aber uns fehlen die Leute für die Jugendarbeit. Pfarrer waren damals gesucht. Und er hat es so deutlich und so einfach gesagt, dass ich meinte, er hat recht. Ingenieure genug. Ich will einer werden, der junge Leute packen kann, der jungen Leute etwas weitersagen kann. Und so habe ich die ganzen Mühen des Lernens von Sprachen auf mich genommen, bin praktisch noch einmal auf die Schulbank gegangen und habe studiert.
Können Sie sich vorstellen, dass Konrad Eisler bis heute Herzklopfen hat, wenn er Andachten halten muss? Er erinnert sich an die Anfänge.
Das war in Egenhausen auf dem Kapf, dort war ein großes Zeltlager. Und da waren eben nicht nur meine Jungs dabei, sondern ich nehme an, es waren 180, 200 junge Leute auf einem Zeltlager. Und Hans Buck sagte mir, du übernimmst morgen früh die Andacht. Ich habe gezittert. Ich habe Angst gehabt. Schweißausbrüche. Und nachdem dieses vorbei war, kam er auf mich zu, schlug mit der Hand auf meine Schulter und sagte, Konrad, so mach's weiter. Und ich muss sagen, ich habe auch weitergemacht mit dem Angsthaben und den Schweißausbrüchen bis zum heutigen Tag. Es fällt mir eine jungsche Andacht heute noch nicht leicht.
Konrad Eisler beginnt mit seinem Theologiestudium in Tübingen. Er schätzt die Vorlesungen des Neutestamentlers Professor Michel. Er lernt den alten und kranken Professor Karl Heim kennen, der immer noch eine starke Ausstrahlung hat. Fasziniert ist Konrad Eisler von Professor Helmut Thielicke, dessen brillante Sprache er bewundert und dem er dann später auch nach Hamburg folgt. Großen Einfluss in dieser Zeit schreibt er auch den Freizeiten seines Patenonkels Pfarrer Wilhelm Busch zu. Buschs packende und lebensnahe Verkündigung hinterlässt einen tiefen Eindruck bei Konrad. Das Theologiestudium habe seinem Glauben nichts anhaben können, erzählt er, weil er intensiv den Kontakt mit lebendigen Christen gepflegt habe.
Wenn man eine lebendige Zelle hat, und ich habe es jetzt wieder gesehen im eigenen Sohn im Bingelhaus in Tübingen, kann man wohl die Fragen durchdenken und durchleiten, aber sie zerstören den Eigenglauben nicht, sondern man wird gestählt, man wird gefestigt. Denn all diese theoretischen Anfragen an den Glauben sind ja die, die nachher in der Praxis auch auf einen zukommen.
Konrad Eisler erhält ein Stipendium. Er kann sein Studium in den Vereinigten Staaten ergänzen und abrunden. Wieder zurück in der Bundesrepublik wird er Vikar in Bad Urach. Der zuständige Dekan weiß genau, dass Eisler Jugendpfarrer werden will. Augenzwinkernd teilt er ihm die beiden Altersheime zu, die Konrad Eisler ein Jahr lang geistlich betreut.
Und ich muss sagen, es war mit die schönste Zeit meines Lebens, denn so viel Schokolade habe ich überhaupt nie mehr bekommen. Bibelstunden bei alten Damen und Herren. Und ich habe eigentlich damals, sehr wichtig für meinen Dienst heute, auch alte Menschen liebgewonnen und gesehen, dass sie zum Reich Gottes gehören und eine wichtige Stütze sind in der Reichsgottesarbeit.
Nach diesem Jahr wird Konrad Eisler ein Jahr lang ausgeliehen an die Hannoversche Kirche.
Wir in Württemberg sind ja liturgisch unterbelichtet. Und dort in Duderstadt, wo ich zu Amten hatte und die große Liturgie zu lernen hatte. Und immer wenn ich dort dann am Sonntag die Liturgie mit schwäbischem Akzent anstimmte, verschwanden die Leute hinter ihrem Gesangbuch, um dort zu lächeln über diese seltsame Liturgie. Und seither weiß ich auch, warum wir in Württemberg keine Liturgie haben. Nicht, weil wir theologisch was dagegen hätten, sondern weil wir es einfach musikalisch nicht hinkriegen. Und deshalb sind wir bei dieser kargen Form geblieben.
Zurück in Stuttgart wird Konrad Eisler zunächst Jugendpfarrer. Etwas später holt man ihn zum Oberkirchenrat als Vorzimmerlöwe, wie er es im Nachhinein scherzhaft nennt. Seine erste Pfarrstelle, die er 5 Jahre lang bekleidet, tritt er dann auf der Ostalb an, in Königsbronn bei Heidenheim. In dieser Zeit entwickelt er wichtige Grundsätze für seine Arbeit, zum Beispiel einen verbindlichen Mitarbeiterkreis.
Es kann nur einer eine Jungscha übernehmen, wenn er auch in diesem Kreis ist, wo man miteinander die Sache vor Gott trägt, denn so kann nur Gott uns tragen. Das ist das eine. Und das andere ist ein zweites, dass wir die Leute aufsuchen müssen. Ein alter Bruder sagte mir einmal, wir müssen Klingelputzer bleiben. Solche, die an den Klingeln stehen, die läuten, die sagen, hier bin ich. Der letzte Bischof sagte, jeder Pfarrer solle 10 Besuche pro Woche machen. Ich halte das viel zu wenig. Ich kriege meistens mehr nicht hin. Aber was wir verloren haben, ist der Kontakt zu den Menschen. Und wir müssen diesen Kontakt wieder aufsuchen. Der Besuch des anderen, das Mittragen seiner Nöte, halte ich eine ganz vordringliche Aufgabe im Gemeindeleben.
Wenn Konrad Eisler predigt, bewundert so mancher seinen Umgang mit der Sprache. Da scheint ein genialer Improvisierer am Werk, der mit spielerischer Leichtigkeit treffende Sätze formulieren kann.
Ich schüttle nichts aus dem Ärmel. Wenn ich im Ärmel schüttle, kommt nur Futter heraus. Ich muss mich sehr mühen und plagen. Ich nehme mir auch sehr viel Zeit der Vorbereitung. Und ich habe eine Freude, das stimmt schon, an der Sprache und am Formulieren. Ich denke immer, das sind die genialen Leute, bei denen so die Einfälle kommen und plötzlich da sind. Beim Rasieren oder beim Zähneputzen, plötzlich haben sie einen tollen Einfall. Also das ist der Unterschied zwischen Genialität und Arbeitsgaul. Mir kommt nichts. Ich muss hart und schwer arbeiten. Dazwischen beten und immer wieder auch verzweifeln über das, dass eben nichts Neues kommt.
Konrad Eislers Liebe zum Städtchen Königsbronn ist bis heute ungebrochen und am liebsten wäre er länger geblieben als 5 Jahre. Völlig unerwartet erreicht ihn aber ein Ruf in die Redaktionsleitung des Württembergischen Gemeindeblattes. Er macht ein Praktikum bei der Stuttgarter Zeitung, danach ist er 5 Jahre lang hauptberuflich Journalist. Er macht rückblickend keinen Hehl daraus, so ganz am richtigen Platz fühlte er sich damals nicht.
Der alte Hutten in Württemberg sagte einmal, die Chefredakteurstelle des Gemeindeblattes sei die höchste Kanzel in Württemberg. Das glaube ich nicht. Sondern es ist eine Möglichkeit, seine Sache zu schreiben. Viele Artikel werden überflogen, gar nicht gelesen. Ein Gemeindeblatt ist nicht wegzudenken, wir brauchen es. Aber man soll sich nicht einbilden, als ob man da die 100.000 Leute erreichen könnte. Es muss getan werden von Leuten, denen das Schreiben Freude macht. Mir ist mehr der Gemeindepfarrer auf den Leib geschnitten.
1974 wird Konrad Eisler Pfarrer an der Stuttgarter Stiftskirche. Wenn er predigt, ist die Stiftskirche in der Regel voll. Woran liegt's? Predigt Konrad Eisler vielleicht unterhaltender oder aktueller als andere?
Jeder kommt von der Tagesschau, jeder kommt vom Fernseher. Ich ersetze keinen Fernseher, ich ersetze keinen Tagesschausprecher, sondern das ist Gottesschau. Das ist das, was Gott aus dem Text den Leuten zu sagen hat, zur Zeit und zur Unzeit, ob es passt oder nicht so passt. Eingebettet in das Zeitgeschehen, einbetten in das Zeitgeschehen kann ich ohnehin nicht. Der Text ist immer sperrig. Gottes Texte sind von einem Mann geschrieben, Gott ist ein Querdenker. Und Gott spricht quer hinein in unser Leben. Und deshalb glaube ich, dass man getrost von Montag bis Donnerstag seine Predigt machen kann und Freitag und Samstag nicht alle Ereignisse auch noch hineinpacken muss, sondern Gottes Wort spricht aktuell in die Situation hinein, ohne dass ich die Aktualität beipacken müsste.
Auch Christen müssen immer wieder mal durch schwere Stunden, haben Erlebnisse, die sie nicht verstehen. Konrad Eisler erinnert sich.
An einem Abend fuhr ich aus einer württembergischen Stadt zurück nach Stuttgart. Ich hatte eigentlich noch den Kopf voll Gedanken an die 2 Stunden, die vorher abgelaufen waren. Und es regnete und dann noch eine Art Stau. Jedenfalls fuhr ich in einer langen Kolonne von Autos auf einer Schnellstraße. So eben, wie man immer fährt, sich manchmal ärgernd, dass es nicht schneller geht. Und wie ich so Richtung Stuttgart fahre, nicht zu schnell, da sehe ich plötzlich auf der anderen Straßenseite, wie ein Auto ins Schleudern kommt. Wahrscheinlich Aquaplaning. In der Erinnerung weiß ich noch, wie dieses Auto gegen die Leitplanke schlug und dort gedreht wurde. Und dann kam dieses Auto wie ein Geschoss halb hoch über die Straße und schlug breitseits mit einem entsetzlichen Schlag vorne auf meinen Wagen auf. Ich weiß nicht mehr, wie alles gekommen ist. Ich weiß nur noch, dass ich die Gurte lösen konnte. Und dann stand ich auf der Straße inmitten von Trümmern. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dort gestanden. Ich sehe noch das Blaulicht der Feuerwehr, die alles in einen weißen Schaumteppich legte. Überlegen konnte ich nicht. Es war alles zu schnell gekommen. Ich konnte mich auch nicht freuen, dass ich überlebte, denn die Fahrerin des anderen Autos, eine 18- oder 19-jährige junge Frau, lag tot vor meinen Füßen. Ihr Volkswagen war in zwei Teile regelrecht zerrissen. Ich konnte eigentlich überhaupt nichts tun. Ich konnte nur eines, und das ist mir geblieben. Ich konnte beten. Ich konnte nachbeten. Und zwar dem Psalm: aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Und dann legte mich ein Arzt auf die Straße und setzte mir das Stethoskop auf die Brust. Weil ja jeder glaubte, ich müsse auch gleich dann doof zusammenbrechen. Dann ging es mir durch den Kopf: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und als ich im Sanka Richtung Kirchheim fuhr, immer dieses Blaulicht auch durch die Scheiben sehend und dieses Tatü-Tatü, da betete ich immer wieder: und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ein unwahrscheinlicher Halt in einem Augenblick, wo man jede Halterung und jede Haltung verloren hat. Einfach wissend, dass er es zugelassen, dass er mich führt und dass er es recht machen wird. Im Krankenhaus stellte man fest, dass keine ernsthaften Verletzungen waren. Ich wusste nur dies eine: Gott hat eine Elle meinem Leben zugesetzt. Und diese Elle, ich weiß nicht, wie lange sie dauert, möchte ich nützen, wirklich nützen, um ganz und allein diesem Herrn zu dienen.
Die ganze Familie engagiert sich mit ihm in der Gemeindearbeit. 7 Kinder haben Konrad Eisler und seine Frau Jutta.
Geschenk, Stolz, Reichtum, das ist für mich Familie. Ich bin beschenkt worden durch eine große Familie, beschenkt durch eine Frau, die das gerne macht und mitmacht. Aber selbstverständlich, die Frau muss das mitmachen. Und sie, weil sie es gerne mitmacht, ist es Geschenk und keinerlei Last bis zum heutigen Tag.
Fast alle Familienmitglieder sind in irgendeiner Form mit in die Gemeindearbeit integriert. Konrad Eisler legt Wert auf das gemeinsame Mittagessen und hält sich, wenn möglich, die Samstagabende für die Familie frei. Beziehungen spielen eine wichtige Rolle in seinem Leben. Nicht nur ohne Familie, auch ohne Freunde könnte er sich seine Arbeit kaum vorstellen. In seinem Arbeitszimmer hängen viele kleine Fotos, schwarz-weiß. Was bedeuten sie?
Ach, wissen Sie, die Idee, die habe ich bei meinem Patenonkel Wilhelm Busch abgeguckt. Der hatte solche Bilder in seinem Zimmer und ich habe ihn damals als Abiturient, er hatte mich eingeladen, nach einer Abitur nach Essen zu kommen, habe ich ihn gefragt, was denn die Bilder sollen. Und dann sagte er: alle Väter und Gestalten, die mir wichtig geworden sind, die habe ich einfach an der Wand aufgehängt. Sie sind gleichsam meine Begleiter in meinem Tagwerk, und so habe ich es auch gemacht. Die Bilder oben sind die theologischen Lehrer, die ich gehabt habe. Und dann kommen die geistlichen Väter. Da geht's zurück zu einem Ludwig Hofacker. Hier sehe ich einen Bodelschwing, einen Spurgeon. Hier sehe ich die alten Pietistenväter, die Cullens von der Schwäbischen Alb. Lauter Gestalten, die für mich zur vollendeten Gemeinde gehören. Es sind die, die am Ziele sind. Und ich mir ja diese Kampfbahn immer vorstelle, in der ich mich befinde, noch im Lauf, Und die sitzen schon auf den Rängen und sagen, Konrad, lass das Staffelholz nicht fallen, sondern komm, gib's weiter und komm ans Ziel. Ich möchte einmal zu dieser vollendeten Gemeinde gehören. Für mich sind diese Bilder Ansporn auf dem Weg zum letzten Ziel.
Was bedeutet es für Konrad Eisler, dass er per Gebet mit Jesus in Verbindung stehen kann?
So wie ich in den Nachrichten jede Stunde die Nachrichten höre oder hören kann, so unterbreche ich nach jeder Stunde, wo ich auch bin, für kurze Augenblicke oder für ein paar Minuten, meine Arbeit und werde stille, wo ich auch bin, um mit meinem Herrn zu reden, wenn ich nicht schlafe. Aber der Tag soll von diesem Stundentakt durchdrungen sein, abhängig von dem, der mich liebt und dem ich gehöre und gehören will in Zeit und Ewigkeit.
Was bedeutet es ihm, dass Gott durch die Bibel zu ihm redet?
Die Bibel ist die Ausrichtung. Für mich ist die Bibel auch das Reden Gottes zu mir. Ich rede mit ihm. Ich bringe mein Lob und Dank, aber vor allem meine Bitte zu ihm jede Stunde. Wie redet denn Gott? Gott redet zu mir nicht senkrecht von oben. Ich habe keine Direktleitung zu Gott, so wie es heute manche behaupten. Ich habe sie nicht. Die Leitung zu Gott ist eigentlich von mir aus gesehen immer eine Sprechleitung von unten nach oben. Aber Gottes Sprechleitung von oben nach unten ist sein Wort. Und darin forsche ich als Jesus am Tage. Und nicht nur einmal. Das ist ja schon der schönste Beruf des Pfarrers, dass er dauernd sich mit diesem Wort beschäftigen kann. Dort ist der Draht von oben nach unten, wo er mit mir spricht. Und wo ich nicht nur frage, was steht hier, sondern ich frage mich, was sagt er mir? Und so ist es für mich ein köstliches Wort.
Die Vorfahren sind für Konrad Eisler auch zugleich die Vorbilder im Glauben, im Vertrauen zu Gott.
Es waren nicht die großen Reden, es waren nicht die großen Theologen, es waren nicht die großen Reden, es waren nicht die großen Theologen. Es waren nicht die großen Schwätzer. Es waren die, die dort oben auf der Schwäbischen Alb ihre Äcker bestellt haben, nebenher Kinder unterrichtet, es waren Lehrer und nebenher ihre Stunden geleitet. Aber mir das schon auch gezeigt, was ich verschiedentlich zu unterstreichen versuchte. Sie lebten in Gemeinschaft mit anderen unterm Wort, im Gottesdienst, in ihren Stunden und in der Familie, bei der Abendandacht und Morgenandacht, im Gebet miteinander. Christen-Nachfolger, die in die Spur dieses Herrn getreten sind und so eine Spur getreten haben, auf der andere gehen konnten, auf dieser Spur will ich auch ich gehen.
Gibt es ein Lied, das für Konrad Eisler eine besondere Bedeutung hat?
Es sind für mich eigentlich immer die Ewigkeitslieder, die besonders im Schwäbischen Gesangbuch im zweiten Teil beheimatet sind, und ich befürchte, dass diese meisten Lieder nun jetzt bei der Neufassung des Gesangbuches hinausfallen. Aber es sind die Lieder, die auf die Ewigkeit hinzeigen, und deshalb freue ich mich immer wieder an diesem großen Dankchoral, den ich gesungen, den ich als Posaunenbläser schon mitgeblasen beim großen Posaunenchor vor dem Ulmer Münster, den ich heute noch blase, aber auch immer wieder mit meiner Gemeinde singe. Den Dankchoral Gloria sei dir gesungen.